zu hören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche und heute mit dabei Robert Schink.
So, dann fange ich mal an jetzt hier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers und ich freue mich wahnsinnig, dass ich Robert Schön bei mir habe. Hallo Robert.
Ja, hallo, grüß dich.
Grüß dich. Und ja. Robert Schön, erinnert euch vielleicht an meine vorige Sendung, den Podcast, da habe ich ja über KafKI mich ausgelassen im positiven Sinne. Und Robert Schön hat dieses Hörspiel nicht nur geschrieben, sondern auch aufgenommen, gesprochen. Und wer es gehört hat, der hat jetzt wahrscheinlich auch schon seine Stimme erkannt. Ja, ich wollte dich jetzt kurz vorstellen, Robert. Ist das okay oder willst du dich selber vorstellen?
Nee, mach mal. Vielleicht erfahre ich was Neues.
Ja, es stimmt, ne, was ich über dich so rausgefunden habe. Also, Robert Schön ist Jahrgang 1966, hat eine kaufmännische Ausbildung absolviert und studierte dann am Institut für angewandte Theaterwissenschaften der Gießener Justus-Liebig-Universität, hat aber dieses Studium nicht abgeschlossen, habe ich herausgefunden. Ist das korrekt?
Ja.
Ja. Dann hast du eine Ausbildung zum Hörspielregisseur beim Südwestrundfunk gemacht.
Genau.
Auch dann und von 98 bis 2010 hast du dann als Regieassistent unter anderem bei Ulrike Brinkmann, Alexander Schumacher, Walter Adler, Leonard Koppelmann und vielen, vielen weiteren gearbeitet.
Zum Glück nur bis 2001.
Habe ich 2010 gesagt?
Kam bei mir so rüber.
Ach so, ich meine natürlich von 1998 bis 2001.
2001, aber wahrscheinlich hätte ich mehr gelernt, vielleicht wäre es sogar gar nicht schlecht gewesen, da noch ein paar extra Sachen zu machen.
Okay, habe ich jetzt nicht das Gefühl, aber gerne. So, dann seitdem arbeitest du als Hörspiel-, Hörbuch- und Feature-Regisseur. Zu deinen Arbeiten da gehören, also du hast zweimal den Hörspielpreis der Kriegsblinden gewonnen, einmal für 2022 Entgrenzgänger Teil 2 und für Schicksal, Hauptsache Schicksal aus dem Jahr 2010. Und für Heidi Heimat wurdest du 2013 auch für den Hörspielpreis der Kriegsblinden nominiert. Und dann habe ich gesehen, du hast auch ziemlich viele Kinderhörspiele gemacht, etwa Narnia, das kennt man ja auch aus dem Kino, oder von Ottfried Preußler, Das kleine Gespenst, Der kleine Wassermann oder Die kleine Hexe. Ja, schön fand ich, was ChatGPT über dich sagt. Schön ist bekannt für seine experimentellen Ansätze in der Hörspielproduktion. Er nutzt verschiedene Techniken, um die Hörspielerfahrung zu intensivieren und neue Erzählformen zu erkunden. Stimmst du dem zu?
Interessanterweise war es so, dass ich bei meiner 13-jährigen Tochter auch mal gefragt, die spielt, die hat ja auch in zwei, drei Stücken mitgespielt, gefragt habe, ChatGPT, welche Rolle sie in der Hörspielszene spielt und da kam also eine ähnliche Antwort, dass sie also auch sehr wichtige Impulsgeberin ist für die Geschichte des Hörspiels.
Super, deine 13 Jahre, toll.
Also insofern relativiert sich die Antwort da schon wieder ein bisschen.
Ja.
Aber klar, ich versuche schon immer irgendwie, ich versuche Sachen auszuprobieren, von denen ich glaube, dass sie vielleicht noch nicht x-mal gemacht wurden. Also was ich jetzt nicht so, also Hauptarbeit sind Kinderhörspiele und also vor allem Kinderhörspiele. Aber wenn ich dann so eigene, bisschen abseitigere Sachen mache, dann habe ich schon den Anspruch, Dinge auszuprobieren, die irgendwie nicht die 598. Bearbeitung von einem, wenn auch tollen Text sind. Mhm. Sondern dass man einfach sich mal ein bisschen, dass man ein bisschen um die Ecke denkt und man guckt, was kann man in dem wunderbaren Medium-Hörspiel noch alles machen, wie kann man verschiedene Grenzen überschreiten. Du hast ja auch gesagt hier, dass dieses Stück auch Feature-Elemente in sich trägt oder sehr stark an Feature erinnert. Und das finde ich sowieso sehr aufregend für mich, diese Grenze zwischen Hörspiel und Feature da zu Lust wandeln und zu gucken, was man so machen kann.
Ja, da gibt es immer so ein bisschen so in der Hörspielszene, würde ich mal sagen, immer so Diskussionen. Ja, also zum Beispiel letztes Jahr der ARD-Hörspielpreis, die Gewinner, das war ja auch für mich in der Hinsicht eher Feature als Hörspiel. Aber auf der anderen Seite, es sagt ja auch keiner, das Hörspiel muss so und so sein, sondern es heißt ja einfach nur Hörspiel. Das heißt, mit dem Hören soll das Spielen irgendwie stattfinden. Und wenn du dann neue Formen nutzt, dann ist das ja auch schon wieder Spiel. Also weil du mit unseren Sinnen spielst oder mit unseren Erwartungen.
Ja.
Das finde ich sehr gut. Und da muss ich auch sagen, da erweitert sich auch mein Hörspielbegriff. Also gerade durch deine Arbeit, also ich hatte auch damals, kann ich mich erinnern, Schicksal, Hauptsache Schicksal gehört und war auch ganz beeindruckt davon. Und das war so das erste Mal, dass so mein Hörspielbegriff sich dann das erste Mal so erweitert. Und ich habe gemerkt, okay, Hörspiel kann auch noch vieles anderes sein. Auch wenn es vielleicht viele Hörspielfreunde nicht so gerne hören, solche, sagen wir mal, eher abseitigen Sachen. Aber es macht Spaß, sowas zu erkunden, weil man auch ganz viel mitnimmt. Ja. So, dann wollte ich noch was zu KafkaI sagen für alle, die es nicht gehört haben. Wenn ihr es nicht gehört habt, holt es unbedingt nach. Ich finde es toll, ich habe es jetzt schon 4-mal angehört. Und aber ich erzähle noch mal kurz, um was es geht. Also im Hörspiel geht es um einen Hörspielmacher, der ein Hörspiel über eine KI machen will, also mit Hilfe einer KI. Als Basis dafür nutzt er Kafkas Kurzgeschichte Die Sorge des Hausvaters, denn Kafkas Sterbejahr jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal und da machen ja alle was mit Kafka. Läuft also. Und in Die Sorge des Hausvaters, wer es nicht kennt, da geht es um Odradek. Und Odradek, das ist so eine Art Zwirnspulenwesen. Und man kann dieses Wesen auch nicht so einschätzen. Es kann zwar laufen, reden, aber redet auch nicht viel. Es wirkt, als ob es so ein einfaches Gemüt hat, aber man weiß es nicht genau. Und ich finde, ich hatte jetzt die Geschichte dann nochmal im Zuge des Hörspiels gelesen. Sie hat viel Witz, einfach weil schon der Titel so ironisch gelesen werden kann, weil die Sorge des Hausvaters und wenn man dann die Geschichte liest, denkt man, ja, hat er keine anderen Probleme, als sich über den Odradek Gedanken zu machen. Das ist ja nun wirklich sowas Nebensächliches, hatte ich dann so gedacht. Und auch der Inhalt selbst wirkt wie eine Parodie auf eine dieser Geschichten, in denen irgendein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin seitenlang einen faszinierenden Menschen beschreibt. Und hier ist es eben dieses faszinierende Wesen, was irgendwie dann doch gar nicht so faszinierend ist, aber es ist so immer dazwischen, es ist wie so ein Experiment. Und auch der Witz kommt nicht zu kurz, wenn zum Beispiel Odradek die Frage gestellt wird, und wo wohnst du, antwortet er mit unbestimmter Wohnsitz und lacht. Fand ich eine sehr komische Stelle und dann wird auch noch gleich erläutert, dass Odradek ohne Lungen lacht, was auch schon wieder irgendwie ein Witz ist. Also so viel zu dieser Kurzgeschichte und im Hörspiel wird jetzt Odradek zu einer KI, die den Hausvater unterdrücken will, aber zu dessen eigenen Wohl. Der Hausvater macht Hörspiele und die KI erlaubt ihm das auch, aber der Hausvater darf sie nur noch für sich selbst machen, zur Selbsterkundung und dem eigenen Seelenheil. Und das spiegelt so ein bisschen die Situation des Hörspielsmachers, also auf der Metaebene dann wieder, denn es zeigt sich beim Erstellen des Hörspiels KafkaI, dass eine KI den Hörspielmacher oder die Hörspielmacherin im Endeffekt auch überflüssig machen kann, davon abgesehen, dass das Hörspiel eh nur noch so eine Art Exotenprojekt der Radiosender ist, hat ja kaum Marktwert, kaum Einschaltquoten und ist irgendwie ja eben Kunst, die man nicht mal in einer Galerie verkaufen kann, sondern nur so über einen Sender laufen lassen kann. Das ist so eine grobe Zusammenfassung des Textes. Stimmt das soweit oder würdest du sagen, ich habe es falsch verstanden?
Nö, also war sehr gut. Ich bin sehr einverstanden mit der Zusammenfassung.
Dankeschön. Gut, und jetzt gehen wir aber in die Vollen. Also, klar, die erste Frage. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Kafka-Geschichte, die Sorge des Hausvaters und das Thema KI zusammenzubringen?
Also das sind ja zwei Pole. Einmal die Sorge des Hausvaters. Da bin ich so drauf gekommen, dass ich bei so einem Fußballtippspiel hat sich einer mit dem Namen Odradek angemeldet und das sagte mir gar nichts. Und dann habe ich mal geguckt, was ist eigentlich Odradek? Und zwar ist es ein Gastschüler meiner Schwiegereltern, der in den USA lebt, also ein Amerikaner. Und dachte, was ist es, irgendein amerikanischer Volksheld oder was ist das für einer? Ja. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das eben eine Geschichte von Kafka ist, was sehr gut zu diesem Austauschschüler passt, der inzwischen erwachsen ist, weil der auch so was Kafkaeskes hat. David heißt der. Und dann habe ich mir die Geschichte angeguckt und fand die irgendwie ziemlich schräg, habe die halt hier liegen gehabt in meiner Materialkiste. Und dann habe ich vor einigen Monaten mal ein Hörspiel gemacht im Rahmen von 100 Jahre Hörspiel für den Hessischen Rundfunk. Und da habe ich so eine experimentellere Versuchsanordnung gemacht, dass ich aus dem Archiv von 1949 bis 1963 immer Originalausschnitte genommen habe, durch eine bestimmte Zufallsoperation ausgewählt, 2 Minuten, und dann habe ich 2 Minuten über diese Ausschnitte improvisiert. Tief im Archiv heißt es.
Ja, habe ich reingehört, tatsächlich.
Und in diesem Hörspiel habe ich auch unter anderem mit KI experimentiert, also mit künstlichen Stimmen und mit ChatGPT und so. Und dachte mir schon, während ich dieses Hörspiel gemacht habe, ich will das noch weiter treiben. Ich will mal ein ganzes Hörspiel machen, wo also nicht jetzt Hörspielgeschichte im Vordergrund steht, sondern die KI. Und dann sind diese beiden Sachen eben zusammengekommen, dieser Kafka-Text und meine Lust am Rumbasteln mit und an KI.
Ja.
Und das alles halt unter dem Schirm des Hörspiels.
Ja. Und wie ist dann die Produktion abgelaufen? Welche Schritte sind da so? Wie hast du das gemacht?
Also ich hatte eben diesen Text und dann habe ich sehr lange darüber nachgedacht. Dann habe ich viel gelesen auch zu KI, also auch zu theoretischen Ansätzen. Das wichtigste Buch in dem Zusammenhang war für mich, was ich auch am Stück am Ende erwähne, The Coming Wave von Mustafa Salaman, einem IT- und KI-Pionier und Manager. Das fand ich sehr beeindruckend und hatte lange irgendwie so Hemmungen, beziehungsweise anzufangen, überhaupt in das Gespräch einzutauchen. Also das Stück sollte aus einem Gespräch mit ChatGPT-4 erwachsen und habe dann wochenlang überlegt, gesammelt, gelesen, sortiert und dann ging es irgendwann los und dann war ich eine Woche lang im Gespräch und habe ein Manuskript erstellt, also ein Gesprächsprotokoll, das kann man ja dann alles rauskopieren, zwischen ChatGPT und mir und das war eine Mischung aus vorbereiteten Szenarien und Fragen und spontanen Rückfragen, spontanen Ideen. Und dann hatte ich 200 Seiten Manuskript und daraus habe ich dann, habe ich diesem Manuskript, diesem Material so lange gelauscht, bis ich das Gefühl hatte, diese Bewegung können wir mit reinnehmen, dies passt, darin könnte sich's entwickeln und ja, so ist dieses Stück gewachsen. Also das ist eine andere Genese als klassische Literatur, wo man also zuerst den Text schreibt und dann nimmt man das Ganze im Studio auf.
Also du hast sozusagen mit ChatGPT eine Woche lang hin und her geschrieben und da sind dann eben die meisten Teile des Hörspiels entstanden. Also und die hast du aber natürlich entsprechend sortiert. Also
genau, das habe ich dann. Also das Gute ist, ich habe das für alle Programme, die ich verwende, habe ich immer das Abo-Modell. Das ist auch als rechte Fragen wichtig. Aber selbst wenn man das Abo-Modell hat, also zu der Zeit, als ich das gemacht habe, gab es 4.0 noch nicht oder 4.0. Wie es jetzt heißt, die noch bessere Variante, die ja auch dann umsonst ist. Ich hatte die abonnierte Vierer und da hat man trotzdem nur eine begrenzte Anzahl von Interaktionen. Irgendwann ist Schluss, dann sagt sie, jetzt ist für heute Feierabend, komm in 4 Stunden wieder.
Genau.
Das heißt, ich habe dann immer so lange, bis zum Anschlag halt gesprochen und und die Struktur ergab sich dann eben aus diesem Gesprächsprotokoll.
Also kann man schon sagen, dass so die Dialoge und Handlungsstränge schon so mehr oder weniger 1:1 sind, bis auf so zurechtgerückt, an welche Stelle jetzt was passt?
Nee, also es ist schon betreutes Interagieren mit der KI, weil du weißt ja selber, du hast ja auch selbst Erfahrung darin, dass auch sehr viel Ausschuss ist, sehr viel Zeug, was uninteressant ist, wo ich das Gefühl habe, das interessiert keinen Menschen, das will niemand hören. Da muss man irgendwie ein bisschen weitergehen oder es ein bisschen drehen und so. Also ich habe das am Anfang dachte ich gehe puristisch ran, mache das alles also so, wie es kommt, 1:1, hier bin ich, der Mensch, da ist die KI. Aber dann habe ich geschummelt beziehungsweise eingegriffen und habe bestimmte Dinge auch geändert oder hinzugefügt. Aber nicht so weit, dass man sagen könnte, ich habe jetzt den grundsätzlichen Output komplett verändert, das eher nicht.
Da denke ich gerade an diese Wendung, dass ja dann die KI im Hörspiel dann dem Hörspielmacher, also dem Hausvater vorwirft, dass er mit seinen Hörspielen eh nur seine privatistische Wahrheit da verbreiten will und Hörspielproduktion ist ja eh total schädlich für die Umwelt. Es ist besser, wenn man gar keine mehr sendet, weil das CO2-Bilanz dann viel besser wäre für die ARD-Sender. War das eine Wendung, die von dir dann kam oder kam die von der KI?
Also diese privatistische Wahrheit, die da verbreitet wird, da war mir diese ganze Freundlichkeit irgendwann, derer war ich überdrüssig und dann habe ich gesagt, beschimpf mich doch bitte mal wegen meiner Hörspielliebe. Also beschimpf mich, weil das Hörspiel eigentlich nichts bringt. Und dann war sie sehr vorsichtig und dann, da muss man sie richtig triezen und quälen, dass sie also fies wird.
Ja.
Und dann kam irgendwann dieser Begriff privatistische Wahrheiten, die ich nur reproduziere. Also das ist schon original KI generiert. Das habe ich jetzt nicht da reingeschrieben.
Ja, und dieses mit schädlich für die Umwelt, die Hörspielproduktion, auf den Gedanken bin ich noch nie gekommen, aber ja.
Also die Idee kam von mir, habe ich gesagt, ja, mach doch mal, jetzt stell dir mal vor oder begründe mal, argumentiere mal, warum das Beste wäre, man würde eigentlich auf Hörspiel verzichten und was das auch für Auswirkungen positiver Art auf die Umwelt haben könnte.
Und dann hat er die CO2-Bilanz eines beheizten Zimmers ausgerechnet.
Genau, dann gehe ich natürlich immer weiter und frage immer nach, hake immer nach, berechne mir mal das, mach mal das, begründe das mal ganz genau. Das ist im Grunde nichts anderes als die Vorgehensweise, die ich jetzt zum Beispiel, was du vorhin erwähnt hast, bei Schicksal, Hauptsache Schicksal, nur dass ich es da mit einem Menschen gemacht habe.
Ja.
Da treffe ich den Protagonisten, Lorenz Eberle, und wir machen zusammen Settings. Und dann sage ich ja, stell dir mal vor, du musst jetzt, du hast 5.000 Euro gekriegt, du musst die zurückbezahlen, es geht aus irgendeinem Grund nicht. Warum geht es nicht? Und dann machen wir 5, 10, 20 Versuche und auch Transkripte, 200 Seiten, und dann entsteht daraus das Stück. Also die Herangehensweise ist im Grunde eine ähnliche. Natürlich ist das, was dabei rauskommt, was ganz anderes. Aber der Ausgangspunkt ist schon vergleichbar.
Ah, siehst du? Das ist interessant, wirklich. Denn wenn du schon von dieser Freundlichkeit der KI redest, war das so mit einer der größten Hürden, dass die eben immer so faszinierend und ein toller Gedanke und so, oder gab es so richtig Hürden, wo du gesagt hast, also boah, das hat mir jetzt Schweiß und Arbeit gekostet, das hinzubekommen?
Ja, also sie ist ja, was ja eigentlich auch kreativitätsfördernd ist. Zunächst mal werden alle Ideen positiv rückgemeldet. Und also die ist nicht so, und sagt von sich aus jetzt, ach, das ist eine blöde Idee, denk dir mal was anderes aus. Ja. Oder hör auf mit dem Hörspielquatsch und so, wie jetzt so ein schlecht gelaunter Dramaturg das vielleicht machen würde. Das ist schon mal positiv. Ist halt so dieses, ja, weiß ich, typisch amerikanische vielleicht, also im Gegensatz zum Russischen. Also im Russischen, da wird erstmal gemuffelt und grimmig geguckt und dann öffnet sich später das Herz. Und in Amerika hast du erstmal die Leute, die offen sind und wo du so für das Gefühl hast, ach, das ist eigentlich mein bester Freund, auch wenn das dann vielleicht nicht so in die Tiefe geht. Und bei der KI ist es halt schon so, dass die erstmal alles verstärkt, alles bestärkt, alles positiv sieht, was du so reingibst, und du musst sie also richtig zwingen, wenn du irgendwie nicht dieses Positive ständig haben willst.
Ja. Also du hast es wird ja auch im Hörspiel einmal durchgespielt, wo du dann sagst, sei nicht immer so freundlich, und dann pfeffert die plötzlich los und wird so richtig fies. Mhm. Hat das Arbeit gekostet, dass sie so richtig fies werden lässt, oder konntest du da?
Also das kriegst du schon hin.
Ja.
Also musst du halt entsprechende Hinweise oder Anweisungen geben, und dann macht die das. Die macht ja alles. Die macht ja im Grunde alles, was du willst.
Ja.
Die hat ja keine eigene Meinung oder keinen eigenen Standpunkt, sondern die reagiert einfach zunächst mal positiv. Und wenn es nicht willst, sagst du, reagiere negativ, und dann reagiert sie negativ.
Aber es war schon sehr heftig negativ. Also es war ja wirklich so, die hat dich richtig runtergeputzt.
Ja, das war eigentlich noch viel heftiger. Aber die ganz wilden Sachen habe ich dann gar nicht mit reingenommen, weil mich das selbst frustriert hätte, wenn ich mir das dauernd anhören muss, wie scheiße eigentlich die Hörspiele sind, die ich mache.
Okay.
Und am Ende mache ich es ja so, ich weiß nicht, ob man das so mitkriegt, den Twist. Es gibt ja diese lange Szene dann so im zweiten Drittel. Und danach bin ich ja selbst zwar als Stimme noch zu hören, aber die KI hat sich meiner bemächtigt. Und ich bin ja dann im selben Sprachduktus. Auch ich fange an zu loben und sage, fantastische Idee, toll und so. Ich bin dann also aufgelöst, ich bin dann verdampft als vorher menschlicher Autor.
Ach, deshalb. Nee, das hatte ich Siehste? Ach, das ist der Twist dann. Ah, gut, dass wir mal drüber geredet haben.
Ja, also das ist jetzt auch nicht so entscheidend, aber ja. Ich hatte es erst anders und nach diesem Abhören im Keller, ich habe ja so ein Vorab-Abhören im Keller gemacht mit ein paar Leuten und da kamen ein paar Rückmeldungen und dann dachte ich, ah, das könnte man eigentlich auch machen, dass es eben, dass es dann nochmal so eine dramatische Entwicklung hat am Ende. Das hat mir dann gut gefallen, dass ich mich auflöse.
Ja.
Also der Autor löst sich in seinem Werk auf. Ja. Und nur noch meine künstlich generierte Stimme ist übrig.
Krass, cool. Wir haben ja schon gesagt, also du hast ja mit verschiedenen Programmen gearbeitet, also 11 Labs, damit hast du die Stimmen gemacht.
Mhm.
Wirklich alle, also bis auf deine natürlich.
Ja, ja, ja.
Weil ich hatte da, also ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, aber dieser, der Hausvater, der erinnert mich total an Loriots Opa Hoppenstedt Stimme.
Ja, das liegt daran, dass ich den selbst gesprochen
habe.
Ach
so.
Aber ich habe meine eigene Stimme dann geklont. Also ich habe einen Text gelesen in dieser Stimme und den habe ich dann hochgeladen und dann hat 11 Labs diesen Hausvater daraus gemacht.
Aha, sehr schön, sehr schön.
Weil diese alten Stimmen, die ich da hatte, die haben mir alle nicht gefallen. Ich habe mir alle durchgehört. Und es gibt ja zwei Rubriken von Stimmen. Es gibt künstlich generierte Stimmen, klassisch. Und dann gibt es aber auch Leute, die verkaufen an 11 Labs ihre Stimme, die laden was hoch.
Ja.
Und kriegen dann für die Downloads oder die Verwendung von Abonnenten, kriegen sie Geld.
Ja.
Und deshalb findest du auch Stimmen, was weiß ich, zum Beispiel diese Frau da, Monika.
Monika, genau.
Das ist eine, glaube ich, eine Kolumbianerin oder sowas.
Ja.
Und das Irre ist ja, du hast dann diese Stimme, aber sie spricht völlig akzentfrei Deutsch, obwohl die im Original bei 11 Labs, das Muster ist natürlich Spanisch, weil sie Kolumbianerin ist.
Ja, das ist schon, ja, ich habe es selbst schon mit 11 Labs rumprobiert, weil ich auch mal einfach meine Stimme zu einer weiblichen machen wollte und habe dann rumprobiert. Und was bei mir dann rauskam, dass tatsächlich meine Stimme dann sehr, das Sächsische, was ich jetzt das Gefühl habe, dass ich im Alt, also jetzt gerade nicht so höre, aber da wurde das dann ganz dolle verstärkt und dann plötzlich klang alles, was ich gesprochen habe, wahnsinnig sächsisch. Das war irgendwie sehr interessant, ja.
Ah,
da
okay.
Hat das irgendwie so rausgearbeitet, aber.
Und das war auch als weibliche Stimme?
Ja, ja, also da klang ich dann wie eine weibliche Sächsin.
Ach, ist ja ein Ding. Dieses Weibliche, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass man da auch geschlechtsmäßig Umwandlung vornehmen
kann. Man kann einfach was einsprechen und dann, also man kann ja entweder einen Text eingeben, der vorgelesen oder interpretiert wird, oder man kann ja auch direkt die Stimme mit der Betonung, mit der man es sagt und so, auch umwandeln lassen in eine neue Stimme.
Genau, das habe ich auch gemacht.
Ja.
Aber mit dem Geschlecht, das muss ich mir nochmal angucken.
Also du kannst ja einfach irgendeinen Sprecher wählen und wenn du halt einen weiblichen nimmst, dann wirst du halt so eine Frau. Also das funktioniert, ja.
Ja.
Ja, siehst du, hast noch ein paar Möglichkeiten.
Genau.
Und bei Suno, da hast du dann diese, das sind ja auch viele Lieder im Hörspiel, da hast du dann, hat dann die ChatGPT dir das vorgeschlagen, wie du was für so Prompts dafür erstellt oder hast du denn selber gedacht, nee, es müsste jetzt so klingen, die Musik?
Also sowohl als auch. Hm. Also entweder entweder über ChatGPT oder ich habe eigene Prompts eingegeben. Also das ist ja auch ein enormer Auswurf, also Ausschuss, den man dann hat.
Ja.
Also für jedes Lied, das ich im Hörspiel verwendet habe, hatte ich mindestens 40 Fehlversuche. Und irgendwann, es kann ja auch mal sein, das ist halt das, was bei Suno, soweit ich weiß, also bis Stand vor 2 Monaten jedenfalls, nicht geht, ist, dass du, wenn ein kleiner Fehler drin ist, sagst genau so.
Nur ohne den Fehler.
Ohne den Fehler. Mhm. Also in der Bildproduktion geht es ja inzwischen teilweise. Aber in der Musikproduktion wüsste ich jedenfalls Stand heute nicht, dass es geht.
Also ich habe gerade eben, bevor wir das Gespräch angefangen haben, auch drin rumgeprobiert bei Suno und hatte auch ein paar kleine Fehlerchen drin, beziehungsweise die Sängerin hat einen Fehler gemacht. Man kann es leider nicht korrigieren. Man muss einfach dann weiter rumprobieren, bis es dann wieder passt.
Und dann kommt halt was komplett Neues.
Genau, das ist halt das Problem. Man kann denselben Prompt nehmen und dann ist er trotzdem neu. Und
dann
denkt man, ach schade, die Version war so schön, da war nur dieser eine kleine Fehler.
Ja.
Warum kann sie es nicht nochmal genauso machen? Ja.
Also das ist eine Schwäche an dem Programm, was in anderen Situationen wieder eine Stärke ist, nämlich, dass es nicht genau das macht, was ich möchte, sondern dass es immer so eine kleine Verschiebung gibt, die ich dann kreativ nutzen kann.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. SoundFX kann man ja inzwischen auch per KI generieren. Also bei 11 Labs gibt es da so eine Beta-Version. Hast du da mit was gemacht oder hast du das dann einfach aus dem Archiv, aus dem Geräuscharchiv genommen? Ich denke jetzt natürlich an die Raben, die krächzen.
Ja, also die sind aus dem Archiv. Es gibt bei Krotos Studio heißt das Programm.
Ja, kenne ich.
Kennst du vielleicht? Ja, ja. Also dann weißt ja, die haben also KI-generierte Geräusche auch drin, insbesondere für Hintergründe. Also ist nicht alles KI-generiert, was sie anbieten, aber ein Teil davon. Also das habe ich auch verwendet dann für Hintergründe. Gerade so für Wusches und stehende Flächen und solche Sachen. Da ist es echt super.
Ja. Okay, dann, ich hatte ja auch noch ein paar andere Fragen. Ja, das Wort Rumpelbub, hat sich das die KI ausgedacht oder kam es von dir? Ich finde das so geil.
Ja, das hat sich die GI ausgedacht, also die Gesine, das ist meine Frau.
Ja.
Und wenn ich mal besonders wieder rumschimpfe wegen irgendwas, dann bezeichnet sie mich als Rumpelbub. Und mir hat das auch so gut gefallen, dass die Monika das natürlich auch sagen muss, wenn sie mit Otradek spricht.
Ja, und noch, und weil wir schon bei Wortschöpfungen sind, die Wortschöpfung stochastischer Papagei.
Ja, das ist, glaube ich, ich sammle dann ja auch immer Zeitungsausschnitte und irgendwelche Artikel, die ich so finde. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Artikel aus der FAZ, den ich mal irgendwann hier in mein Archiv gelegt habe.
Weil das ist ja wirklich ein geniales Wort für eine KI. Also
fand ich auch,
ja. Das ist ja wirklich, das bringt es auf einen Punkt. Es ist wirklich.
Ja, leider nicht von mir.
Ja, aber trotzdem, man kann es verbreiten in die Welt.
Ja, das stimmt.
Stochastischer Papagei.
Ja.
Ja, und jetzt noch ein bisschen was zur Produktion. Nimmst du bei dir zu Hause auf oder gehst du ins Studio dann? Oder wie ist das?
Also dieses Stück oder vergleichbare Stücke nehme ich bei mir auf, weil ich ja selbst rede, was den Vorteil hat, dass der Text nicht fertig sein muss. Das heißt, ich kann schreiben, aufnehmen, verbessern, löschen, neu aufnehmen. Das ist auch ein Grund, warum ich selber oft auftauche in diesen Stücken. Das mache ich alles hier in meiner Hörspielbude, die ich hier habe, und da habe ich alles, was ich brauche dafür. Ansonsten, jetzt bei klassischen Hörspielen, ist es meistens so, dass ich zu den Aufnahmen für die szenischen Aufnahmen ins Studio gehe, entweder bei den Rundfunkanstalten oder in Privatstudios, und dann nehme ich das ganze Material mit, schneide es hier selbst und bearbeite es, lege es an, dann mit dem Komponisten zusammen werden die Musiken in einem aufwendigen Verfahren dazu komponiert und hingelegt. Und manchmal gehe ich dann noch mal zum Mastering ins Studio und manchmal mastere ich selber und gebe dann die fertige Produktion ab. Das hängt ein bisschen vom Auftraggeber ab.
Ah ja, aber bei dem hier, da warst sozusagen du alles in Eigenregie bei dir.
Da habe ich alles hier gemacht und schneide dann am Pro Tools und mischt es da alles und so, ja.
Also bist du im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiger Hörspielmacher, der alles sozusagen gleich, also alles machen kann.
Ja, also ich habe mich da eingearbeitet, halt den guten Leuten immer über die Schulter geguckt. Und ich bin jetzt mit Pro Tools habe ich angefangen vor über 20 Jahren. Also jeder, der so lange daran arbeitet, kann das dann irgendwann. Also man kann das eigentlich nicht können. Das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Und mir macht es einfach auch Spaß, mich da reinzufuchsen und dann so Sachen auszuprobieren, Neues zu erforschen.
Ja.
Das ist einfach mein Spieltrieb, der mir da auch hilft in dem Zusammenhang.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, sonst hättest du auch dich gar nicht an das Thema KI da so rangetraut und da alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die zumindest fürs Hörspiel möglich sind. Wie siehst du dann die Zukunft des Hörspiels? Denkst du, das wird jetzt immer mehr die Rolle spielen, dieses Thema KI?
Also Hörspiel war ja immer schon ein Medium, das sich über die Veränderungen der Technik definiert hat. Also erstmal die Geburt aus den Schützengräben, also das Radio der Kriege herausgekrabbelt und in die Radiogeräte rein, die entwickelt werden mussten. Dann hatten wir irgendwann Stereophonie, Kunstkopf und so. Und die Leute haben sich natürlich immer darauf gestürzt, auf die neuesten Erfindungen. Und im Idealfall das kreativ umgesetzt. Und das hoffe ich eben fürs Hörspiel auch, dass jetzt ist diese KI im Bereich Hörspiel nicht dazu dient, irgendwie eine Ausrede zu finden, warum man jetzt noch billiger produziert und noch schlechter und noch schneller und noch mehr, sondern dass es immer auch Leute gibt, die sagen, das ist eine kreative Chance auch, weil ich damit Sachen machen kann, ohne dass ich jetzt wüsste, welche, die man vorher vielleicht nicht machen konnte. Also, dass nicht nur die Verweigerungshaltung oder die Befürchtungen hinsichtlich der KI, die vielleicht zum Teil gerechtfertigt sind, vielleicht auch nicht und übertrieben, dass die nicht das Einzige sind, womit man sich beschäftigt, sondern dass man guckt, wie kann ich das kreativ umsetzen? Was für neue Erzählformen gibt es vielleicht? Was für verrückte Ideen entstehen daraus? Und wie kann ich jetzt mit KI was machen, was ich vielleicht vorher noch nicht machen konnte? Das würde ich mir eigentlich erhoffen.
Ja, ja. Nee, das ist, also ich hoffe, dass es auch so ist. Ich habe nur so ein bisschen Angst, weil man hört ja dann auch von der ARD, dass jetzt alles so zusammengelegt werden soll und die ganzen Hörspielsachen zu einer großen Redaktion verschmolzen und so. Ich weiß nicht, was du da an Buschfunk hast oder ob du darüber reden darfst oder reden willst.
Ja, ja, also die Überlegung gibt es natürlich. Aber ja, so, ich glaube, endgültig entschieden ist das alles noch nicht. Es gibt ja wohl eine Dachredaktion, aber die Lokalredaktionen bleiben auch gleichzeitig erhalten. Das ist natürlich Rundfunkpolitik, die mich jetzt nur so bedingt interessiert. Natürlich betrifft sie mich auch, aber ich muss gestehen, ich bin da nicht sonderlich involviert in diese Prozesse.
Ja, 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 okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Und, aber du produzierst auch für Verlage und so, also nicht nur für die ARD, sondern auch für andere?
Ja, ja, also dadurch, dass ich eben mir das so angeeignet habe, die ganze technische Seite, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, natürlich Verlagen auch Sachen anzubieten, die sagen, hier hast du ein Manuskript, gib mir in 3 Monaten das fertige Stück und ich organisiere dann alles, also von der Produktionsleitung bis Besetzung, Produktionsassistenz, Studio, Musik, Umsetzung, Aufnahmemischung, Mastering, fertige Abgabe und so. Das ist für die Verlage schon angenehm. Wenn ich jetzt nur klassisch Regie machen würde, könnte ich mir das gar nicht leisten, weil ich dann für jeden Schritt natürlich auch ein Studio bräuchte, ja, für die Nachbearbeitung, für den Schnitt, für die Mischung und so. Das rechnet sich nicht, weil die machen ja Buyout-Verträge bei den Verlagen und das ist dann, das kann man sich eigentlich gar nicht leisten. Und ich mache eben so Mischsachen, einmal mich sehr gerne für die ARD und aber auch sehr gerne für Verlage und so.
Bist also richtig breit aufgestellt. Und
ja, so wie du ja auch. Du machst ja auch viel, habe ich gesehen. Also diese Hörspiel-Workshops und das ist ja auch nur ein Teil und diese Hörspiele deiner Arbeit.
Ja, ja, es ist irgendwie, aber ich glaube, du hattest ja auch gesagt, du langweilst dich dann auch schnell, wenn du jetzt nicht neue Sachen probierst und guckst. Hatte ich das richtig in Erinnerung? Oder?
Ja, das ist das ist, glaube ich, der Zwilling in mir, der immer irgendwie was Neues ausprobieren möchte und so. Aber Aszendent Jungfrau, also diese Beamtenseele, ist natürlich auch da. Es ist ja irgendwie, wie es so schön heißt, irgendwie, Valentin hat es, glaube ich, gesagt, irgendwie 1% Inspiration, 99% Transpiration.
Okay. Also, dass du das jetzt so begründet hast, würde meine Frau sehr freuen, die sagt dann, begründet auch gern Sachen, also Verhaltensweisen mit Sternzeichen.
Aha, okay, ja.
Okay, ja, dann, ich bin sehr happy mit diesem Interview, also mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, also ich bin sehr zufrieden, ich habe jetzt noch einiges über das Hörspiel gelernt und was es so für Möglichkeiten gibt und wer es, wie gesagt, noch nicht gehört hat, unbedingt mal KafKI anhören, auch mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, das denke ich mal, dann ergeben sich noch viel an neue Perspektiven auf das Hörspiel. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hier in diesem Sinne treffen. Vielleicht, wenn mal dieses Endgrenzgänger 2 oder ein anderes Hörspiel von dir an der ARD-Audiothek mal wieder verfügbar ist, dann, dann kann man das ja gerne aufgreifen, um nochmal ein neues Gespräch darüber zu machen, weil ich kann euch verraten, gerade Grenzgänger 2 ist hochinteressant und total spannend und da kann ich mir ein super Interview mit dir vorstellen, weil das wird bestimmt noch spannender als das, was wir jetzt besprochen haben.
Also ist es, ich meine, es ist,
ach, ist
online.
Es noch da?
Also das, ich meine, ja.
Dann habe ich da falsch geguckt.
Also ich bin mir nicht, hörte mir hier, oder nicht? Ich dachte, es wäre, oder haben sie es rausgenommen? Vielleicht ist es doch rausgenommen.
Ich habe es nicht mehr gefunden.
Aha,
aber
okay, ja, dann ist es
Suche
vielleicht.
Ist auch manchmal.
Was haben wir denn hier? Endgrenzgänger 1 gibt es ja auch noch. Ist das drin? Nee, ist auch nicht drin. Ach hier, oder in der ARD Audiothek. Aber du bist ja drin, ne?
Ich bin jetzt gerade in der Audiothek, genau.
Und ist nicht drin.
Nee, also, aber manchmal findet die auch nicht die Sachen und man muss dann über was anderes, ich gebe mal deinen Namen ein, vielleicht finde ich da was.
Nee, scheint nicht mehr drin. Ah doch, hier, warte. Nee, scheint nicht mehr drin zu sein.
Nee.
Ja gut, ich freue mich jedenfalls, dass du da so einen Aufwand ja auch letztlich betreibst, um die Hörspielkritiker-Seite da zu machen und dich da irgendwie so reinkniest. Das finde ich super.
Ja, also mir macht es ja auch Spaß und es halt hat sich jetzt so schön verselbstständigt. Man kommt mit ganz tollen Leuten in Kontakt auch dadurch und lernt viele kennen, zum Beispiel dich jetzt. Und es ist einfach so eine sehr, es ist auch eine sehr freundliche Umgebung, habe ich das Gefühl. Also, dass jemand wirklich richtig rummeckert oder sowas, das kommt eigentlich kaum vor. Aber vielleicht sind Hörspielleute auch Menschen, die einfach gut zuhören können. Und deswegen ist es auch angenehmer, mit denen in Kontakt zu treten.
Ja, also es gibt schon auch so Meckervögel, ja. Aber in der Regie, also ich habe ja bei ein paar Leuten auch assistiert, da habe ich es eigentlich nie erlebt, weil im Hörspiel ist es auch, oder einmal nur erlebt, im Hörspiel ist es auch so, du hast halt sehr, sehr wenig Zeit und es ist nicht im Theater, dass du da rumbrüllst und alle streiten sich und beenden die Probe und dann geht es am nächsten Tag wieder frisch weiter, sondern du hast einen sehr eng getakteten Zeitrahmen im Hörspiel und du musst halt in dieser kurzen Zeit zu einem Ergebnis kommen und wenn du dich die Hälfte der Zeit streitest, dann kommst du zu nichts. Also ist auch organisatorisch. Das ist
auch so, also sozusagen Zwang von außen auch, dass man gut kooperiert.
Ja.